22, 19 bis 21, hauptsächlich Vers 21. Es geht um die Reihenfolge, die geschichtliche Reihenfolge. War Lukas dabei, war Judas dabei oder nicht? Das ist ein Problem, mit dem Ausleger immer wieder ringen. Und ich habe keine wirklich zufriedenstellende Antwort gefunden, das heißt eine detaillierte Antwort. Einige wissen einfach wahrscheinlich nicht, wie sie damit fertig werden sollen und nehmen einfach an, Lukas wird schon gewusst haben, was er gemacht hat. Eine Anzahl ist zu dem Schluss gekommen, dass die Reihenfolge bei Matthäus die geschichtlichere ist, das heißt, wie nach der chronologische Ablauf, während Lukas die Reihenfolge etwas verschoben hat. Mit anderen Worten, Lukas hat nicht beabsichtigt, einen chronologischen Ablauf zu geben. Das gibt es auch sonst wo, dass Geschichten anders angereiht werden, ohne dass dadurch jetzt ein chronologischer Widerspruch sein müsste. Damit wird etwas anderes bezweckt, offenbar. Aber ich weiß, das ist eine Hilfsantwort. Eine detailliertere, fundiertere Antwort müsste kommen, und ich habe sie noch nicht gefunden. Wir waren bei dem Mahl des Herrn als Gemeindemahl, und zwar als Mahl der Heiligung. Und es sind zwei Ereignisse schon beim Mahl, das Jesus einsetzt, die Anlass zur Selbstbesinnung sind. Die erste Handlung: einer wird mich verraten. Die andere Handlung Jesu an diesem ersten Abend war eine Tat, die ebenfalls ein Anlass zur Selbstbesinnung wurde. Er wusch den Jüngern die Füße, ihnen, denen es um die Erststellung geht. Denen zeigt er, worauf es im Reich Gottes wirklich ankommt, nämlich auf die Bereitschaft, sich selbst aufzugeben. Das ist im Grunde Heiligung. Die Selbstbehauptungstendenz, die in Eden eingeleitet wurde, rückgängig zu machen. Jesus sagt seinen Schülern, die Wertauffassungen der Weltordnung gelten nicht in seinem neuen Königreich. Da sitzt man nicht und lässt sich verehren und dienen, sondern da geht man mühsame Wege auf staubigen Straßen und wäscht hinterher einem Bruder die Füße. Das heißt, man wäscht die Füße, aber wer ist es? Es ist einer, der mein Bruder ist. Und wer die Frage des Dabeiseins geklärt hat, die durch die Erwähnung des Verräters geklärt werden sollte, wer bei sich selbst die Frage des Dabeiseins geklärt hat und gebadet ist, also gewaschen ist, braucht nur dieses, versichert der Herr, nämlich immer wieder die Füße gewaschen zu bekommen. Das Problem in Korinth lag an dieser zweiten Stelle. Man unterschied nicht zur Genüge den Leib dessen, der sein Leben für uns gab, würdigte ihn nicht, was zur Folge hatte, dass man den Bauch des eigenen Leibes zuerst bediente und den Gemeindeleib des Herrn miss, ja, verachtete. Paulus warnt: Wer unwürdigerweise isst und trinkt, ist schuldig. Er fügt aber den Gnadensatz hinzu: Es prüfe aber ein Mensch sich selbst. Und also esse er, vorausgesetzt wird, dass er sich reinigt, denn er erhofft ein positives Resultat von einer Selbstprüfung. Das Herrnmahl ist also eine doppelte Heiligungsfrage. Nämlich zuerst ist Christus Herr in meinem Leben und sodann ist Christus ganz Herr in meinem Leben. Einer der zwölf stellt die erste Frage, fand keine echte Antwort für sich, ging hinaus in die Nacht und kam nie wieder zurück. Ein anderer der zwölf versagte bei der zweiten Frage, ging auch hinaus in jene selbe Nacht, kam aber wieder, denn die erste Frage war im Grunde geklärt gewesen. Und er kehrte um und bereute seine Schuld. Die Verheißung der Vergebung, die sein Herr beim Austeilen des Kelches gegeben hatte, wurde ihm zuteil. Zweitens, das Mahl der Gemeinde, als Mahl der Gemeinde, ist ein Mahl der Gemeinschaft. Wie könnte es auch anders sein? Und doch ist die Frage berechtigt, hat denn je etwas dermaßen zur Trennung der Gemeinde Gottes beigetragen, wie Fragen um das Abendmahl? Vom Strich, der unter den drei Buchstaben des Wörtchens ist gezogen worden ist, bis zur Frage, ob Bananen statt Brot und Apfelsaft statt Wein gestattet seien, gibt es so vieles, das uns den Weg zum Bruder verbauen will. Als Mahl der Gemeinschaft ist es einmal ein Mahl der Liebe. Es war beim ersten Herrnmahl, dass Jesus das Kennzeichen der Christen bekannt gab. An diesem werden alle erkennen, dass ihr Jünger von mir seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Welt spricht und singt von Liebe. Es geht hier um die Qualität der Liebe. Diese gibt es nirgendwo als auf der Insel der Gemeinde Jesu. Welche Liebe das sein soll, hatte Jesus eben gesagt. Wie ich euch liebte, so liebt man den Bruder. Er hätte auch sagen können, so wie ich euch lieben werde. Denn Paulus macht Jesu Tod für den Maßstab der Liebe Gottes, wenn er erklärt, darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also am Abendmahlstisch ist er noch nicht gestorben. Er hätte also sagen können, so wie ich euch lieben werde in meinem Tode. Aber unser Herr hatte diesen Vergleich gar nicht nötig. Der, der im Tode liebte, hatte schon, wie Johannes später sagt, sein Leben für die Brüder gegeben. Und zwar in seinem Leben. Tag für Tag, während einiger Jahre, hatte er mit ihnen geteilt sein eigenes irdisches Leben. Speise, Obdach, Geld, Zeit, Kraft, alles. Und auch sein geistliches Leben. Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und sind Leben, Johannes 6. Johannes sagt, sie haben ihn gehört, beschaut, betastet, bewundert. 1. Johannes 1. Er besonders, Johannes, ein Donnerssohn, scheint von der Liebe seines Herrn überwältigt zu sein. Nicht nur liebte Jesus, er zeigte, wie man liebt, im Zusammenleben, im Zusammenessen. Und wenn er das Brot brach, ganz besonders nach jenen zwei großen Brotvermehrungsereignissen. Wie werden sie auf die liebenden, schenkenden Hände geschaut haben? War es denn wirklich ein Wunder, dass jene zwei Emmausgänger ihn da erkannten, wie er das Brot brach? Man hat immer wieder den Ausdruck Brotbrechen in der Apostelgeschichte gleich Mahl des Herrn gesetzt. Das ist keineswegs notwendig. Brotbrechen ist allgemein gebräuchlicher Ausdruck für Essen in der Schrift. Was wir am Anfang der Apostelgeschichte antreffen, ist wahrscheinlich die Weiterführung einer Lebensgemeinschaft der Nachfolge des Messias. Und diese scheint ganz selbstverständlich weitergeführt worden zu sein. Als die kleine Schar auch durch Tausende ergänzt wurde. Wenn ein Ausleger, Laubach, sagt, der Charakter des Passeropfers als Mahl der Familiengemeinschaft, 2. Mose 12, Vers 3, ist auch in der neutestamentlichen Gemeinde erhalten geblieben, in der zunächst das Abendmahl in einzelnen Hausgemeinschaften gefeiert wurde, so muss darauf hingewiesen werden, dass das Passa bis zur Zeit Jesu viel von diesem Familiencharakter verloren hat. Nun, ich meine, das geht etwas zu weit. Die Erwähnungen von Brotbrechen in Apostelgeschichte 2,46 können nicht als Abendmahlsfeier notwendigerweise verstanden werden. Da wird das Essen als Gemeinschaft aufgewertet. Es ist aber durchaus möglich, dass dann und wann solches gemeinsame Essen als Bett, in Anführungsstrichen, einer Herrenmahlfeier diente. Das scheint in Korinth der Fall gewesen zu sein. Die bekannten Liebesmahle dürften hier ihren Ursprung gehabt haben. In 1. Korinther 11 scheint das Liebesmahl der Kontext des Herrenmahls gewesen zu sein. Aus den Versen 22 und 25 geht hervor, dass ein klarer Unterschied zwischen Sättigungsmahl und Gedächtnisfeier gemacht wird. Ich erinnere auch daran, dass das Passa-Mahl nicht gerade ein besonderes Mahl gewesen zu sein scheint. Spätestens von dieser Zeit an kann Ekklesia zusammenkommen, also seit dem Schreiben von 1. Korinther 11, spätestens von dieser Zeit an kann Ekklesia zusammenkommen, um nur das Zweite zu begehen, nämlich das Gedächtnismahl, ohne etwas Wesentliches versäumt zu haben. Das Mahl des Herrn ist verordnet, das Liebesmahl nicht. Aber das Liebesmahl kann den Gemeinschaftscharakter des Abendmahls oder des Gedächtnismahles erhöhen. Als Gemeinschaftsmahl ist es sodann ein Mahl des Leibes. Ein Mahl der Liebe, ein Mahl des Leibes, wenn wir von Gemeinschaft sprechen. 1. Korinther 10, 16 und 17 sprechen hiervon. Ist nicht dies eine Gemeinschaft des Leibes Christi? Das heißt, zusammen genießt man die Frucht seiner Leiden. In den biblischen Texten und im späteren Brauch in der Gemeinde ist das Mahl von Pluralität gekennzeichnet. Obwohl der Einzelne im Mahl seine Gemeinschaft mit dem Herrn zum Ausdruck bringt und von daher gesehen es unter Umständen mit einem Einzelnen auch gefeiert werden könnte, so ist das Mahl doch eine Ekklesiafeier. Dann, wann sie zusammenkommt. In Zusammenkunft soll aber Zusammengehörigkeit sein, denn es geht um mehr, denn reine Pluralität. Gerade das will Paulus in 1. Korinther 11 zeigen. Wenn ihr zusammenkommt, ist es nicht, um das Herrnmahl zu feiern. Angeblich natürlich schon. Das heißt, sie kommen schon zusammen, um das Mahl zu feiern. Aber es ist nicht das Resultat. Angeblich natürlich schon. Aber so wie sie es tun, ist es kein Begehen des Mahles. Es gibt also Mahl des Herrn, das nicht Mahl des Herrn ist. Sie sind zwar alle da, aber sie sind keine Einheit. Diese Einheit gehört für Paulus zum Mahl. Wie oft, wie bereits oben beobachtet, gehen Menschen beim Thema Mahl des Herrn auseinander, anstatt dass sie äußerlich und innerlich zusammenkommen. Der Leib des Herrn wurde für seinen Leib gegeben, nicht nur für eine Vielzahl. Und dann ist es als Gemeinschaftsmahl ein Mahl der Gleichstellung, der Einebnung. Das Herrnmahl ist gekennzeichnet durch Einebnung aller Stände und Größen. Denn hier werden wir auf Golgatha hingewiesen, wo einer zwischen Dieben für alle starb. Und also alle starben. 2. Korinther 5, 14. Auf dem Schädelhügel wurden alle Täler erhöht und alle Berge und Hügel erniedrigt. Dort kam zum Ausdruck, es ist kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Hier ist die Schar aller derer, die unwürdig sind. Hier ist kein Jude noch Grieche. Hier ist kein Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle zumal einer in Christus Jesus. Und wir könnten hinzufügen, hier ist keiner arm oder reich. Das war nämlich das Problem in Korinth. Eine zweite Art von Trennung, nebst der in Kapitel 1, wo man sich nach Reich Gottes arbeiten, auseinandergegangen ist. Wer in Jesus Christus ist, ist am Kreuz gewesen. Und wird bei jedem Mal im Geiste wieder dorthin geführt. Einebnung, weil alle unwürdig, aber auch, weil alle würdig geworden sind. Hier ist niemand mehr, der nicht neu im Bilde Gottes geschaffen wäre. Niemand, der nicht liebenswürdig wäre. Eben weil er in Christus ist. Alle sind Erwählte, alle sind Geschätzte, Wertgeachtete, Angenommene. Kein Mahl des Herrn darf diese Tatsache im Geringsten negieren. So wie es ein Leib ist, so ist es ein Leib. 1. Korinther 10, 17. Die Gemeinde Gottes darf durch selbstsüchtiges Vorgehen nicht verachtet werden. Es ist ein Mahl der Gemeinde und das heißt eben Gemeinschaft des Leibes. Drittens, das Mahl der Gemeinde ist ein Mahl der Verkündigung. Ein Mahl der Heiligung, ein Mahl der Gemeinschaft. Und jetzt ein Mahl der Verkündigung, wenn es ein Mahl der Gemeinde ist. Was ist Verkündigung? Was ist die Verkündigung? Was wird verkündet? Der Apostel versteht offenbar den Vorgang mit den Gegenständen, Brot und Kelch, als darstellende Verkündigung. Das gebrochene Brot besagt, dass der Leib des Herrn Schaden erlitt, der in den Becher gegossene Wein, dass er sein Leben gab. das Essen und Trinken, das wir mitschuldig sind. Dass wir durch den Geopferten Befreiung vom Todesurteil haben. Und dass wir durch Einssein mit dem Auferstandenen Leben haben. Der Leib Brot spricht von der Einheit der Teilnehmer. Da aber das Wort die Grundlage der Handlung ist und auch im biblischen Mahl vorkommt, so darf auch mündliche Verkündigung in diese Aussage hineingenommen werden. Somit hätte der Satz einen doppelten Sinn. Mit dem, dass ihr solches tut, verkündet ihr jedes Mal den Tod des Herrn. Und wann immer ihr solches tut, verkündet ihr auch mündlich. Also man tut es mit der Tat und man tut es mit Wort, ja?
Da kommt die Frage, auf wem verkündigt denn, wenn die Gemeinde nur unter sich ist?
Ja,
wenn
das will ich.
Da ist, der jetzt das hört. Wenn also die Gemeinde es ganz exklusiv feiert, was es ja auch eigentlich soll, aber wenn es trotzdem Verkündigungsmahl sein soll, an welche Adresse ist die Verkündigung denn dann gerichtet?
Nun zuerst ich selbst. Der Tod des Herrn muss immer wieder in der Gemeinde verkündet werden. Man erinnert sich an den Kommenden. Man stärkt die Hoffnung. Man sagt, er lebt und so weiter. Man verkündet also im Raum der Gemeinde. Aber da in der neutestamentlichen Gemeinde es keine Versammlung gibt, keine Begegnung, wo nicht ein Ungläubiger dabei sein kann, soll damit erwartet werden oder damit gerechnet werden wenigstens, dass Ungläubige dabei sein können. Man wird dann darauf, die Leitung des Abendmahls wird darauf hinweisen müssen, welches die Kriterien für Teilnahme sind, aber durchaus willkommen heißen. Die dürfen schon da sein. Sie können ruhig es von sich vorbeigehen lassen. Aber niemand steht und hält die Hand vor dem anderen. Ja. Bitte nicht einnehmen.
Ja. Es könnte ja auch sein, dass jemand, der ungläubig war,
ja,
in die Versammlung kommt und vielleicht gerade durch das Abendmahl,
ja,
angesprochen, vielleicht sogar zum Glauben kommt.
Ja.
Also jetzt nicht durch die Elemente, aber durch, ja, durch das Geschehen.
Schon geschehen offenbar, ja. Ja, ja, das wäre schön. Gewiss ist das Mahl in geschichtlicher, gegenwartsbezogener wie auch eschatologischer Hinsicht vielseitiger Anlass zur Wortverkündigung. Man kann also von dem, was hinter uns liegt, sprechen. Man kann von dem sprechen, der gegenwärtig ist. Man kann vom Kommenden sprechen. Gewiss ist das Mahl in geschichtlicher, gegenwartsbezogener, wie auch eschatologischer Hinsicht vielseitiger Anlass zur Wortverkündigung. Und die Gelegenheit sollte darum auch wahrgenommen werden. Wann gilt denn die Verkündigung? Und Entschuldigung, wem gilt die Verkündigung, kann man fragen. Wen hat Paulus im Sinn gehabt? Drei Möglichkeiten gibt es. Einmal die Gemeinde selbst. Auch hier trifft das Wort zu, redet zueinander. Und auch das andere redet einander zu. Das heißt, ruft einander auf. Gemeinde verkündet intern, nämlich vor Gemeinde. Jeder predigt im Handeln sich selbst und dem Nächsten. Und die, die das Wort ergreifen, verkünden es den anderen. So wird auch hier dem Wort nachgekommen, baut euch selbst in Liebe. Zweitens, wem gilt denn die Verkündigung? Die Engel können Gegenstand der Verkündigung sein. Nach dem ersten Teil des korinthischen Mahlkapitels scheinen die Engel Beobachter christlicher Gottesdienste zu sein. Aus den Evangelien und 1. Petrus 1 erfahren wir, welches große Interesse sie an der Entfaltung des Heiles Gottes haben. Und in Epheser 3 erklärt der Apostel, welche da sei die Gemeinschaft des Geheimnisses, damit jetzt kund würde den Erstrangigen und Mächtigen im Himmlischen an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes und so sie Anlass haben zur Anbetung. Aber auch Ungläubige dürften Gegenstand der Verkündigung sein. Warum ist das Mahl jahrhundertelang und heute noch oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert worden? Warum sollen die, die außerhalb sind, wie es im Kolosserbrief heißt, nicht zusehen dürfen, wie gut wir es bei unserem Herrn und an seinem Tisch haben? Ihnen gilt auch die Verkündigung, denn er ist die Versöhnung, nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Das Mahl des Herrn sollte zur evangelistischen Verkündigung überhaupt anspornen. Also nicht nur dann, wann man es einnimmt, sondern Anlass sein, es weiterhin besser zu tun und eifriger. Damit der erhoffte und ersehnte eher, wenn möglich, kommen kann. Und darum kann man die Feier des Mahles ruhig als Anlass zur Verkündigung der Heilsbotschaft benutzen. Handlung und Wortverkündigung sind geeignet, den Fernstehenden das Evangelium und seinen Ruf klar zu machen. Zum Gastmahl gehört eben auch die Gastfreundschaft. So ist das Mahl der Gemeinde ein Mahl der Verkündigung in Tat und Wort und ist eine ernste Erinnerung an die große Aufgabe weltweiter missionarischer Verkündigung. Nun zu Römisch 3, zur Durchführung des Mahles. Wir hatten von seiner Geschichte gesprochen, von seiner Bedeutung. Sprechen wir noch von seiner Durchführung. Ein Schotte soll einmal gesagt haben, zum Abendmahl gehörten Brot, Wein, die Bibel und ein Globus. Was sagt die Schrift über die Hauptgegenstände dieses Mahles? Ein Globus, weil das Abendmahl gerade daran erinnert, dass die Vergebung nicht nur für uns ist, sondern auch für die der ganzen Welt. Interessant ist, was Calvin zu diesem Text sagt. Ich habe es gestern Abend nochmal nachgelesen. Er sagt, es gibt solche, die machen aus diesem Text einen Anlass zur allversöhnlichen Verkündigung. Er sagt, das ist so unsinnig, dass man sich nicht dagegen das braucht man nicht also zu besprechen. Aber es gibt solche, die um diese Gefahr abzuwenden, sagen sie, Jesus ist schon für alle gestorben. Das heißt, es ist genug da für alle. Aber im Eigentlichen für die, das heißt, effektiv für die, die an ihn glauben. Und dann schließt er an, ich teile diese Meinung. Aber er sagt, er glaubt nicht, dass dieser Vers das lehrt. Sehr interessant. Es ist, glaube ich, die einzige Stelle in seinen Kommentaren, wo er sich äußert in dieser Art und Weise. Dass also einige seiner Nachfolger sind also weitergegangen als er selbst.
Bitte? Noch Frage, haben Sie die exakte Belegstelle notiert, wo er das sagt?
In seinem Kommentar zu Johannes und 1. Johannes, die sind in einem Band. Und zu 1. Johannes 2, Vers 2. Wer sagt die Schrift, was sagt die Schrift über die Hauptgegenstände dieses Mahles? Sie spricht einmal von einem Tisch. Wenn schon beim alttestamentlichen Fest ein Unterschied zwischen Passeropfer und Altaropfer zutage tritt, vielmehr ist in der neutestamentlichen Feier ein Unterschied festzustellen, der allerdings nicht ganz parallel läuft. Es fällt auf, dass die neue Gemeinde nur einen Tisch hat. 1. Korinther 10, 16 und 17 und Vers 21. Da der Ausdruck Altar zu stark mit Opfern verbunden ist und Christi Opfer vollendet ist, sollte Gemeinde Christi vorsichtig sein, wie sie das Wort Altar gebraucht. Christen kommen, wenn sie zum Tisch des Herrn treten, zu einem Mahl und nicht zu einem erneuten Opfer. Zu einem Mahl auf einem Tisch und nicht zu einem erneuten Opfer auf einem Altar. Der Tisch ist bereitet, bevor sie kommen. Alles ist vollbracht. Es bleibt nur, dass jeder sich des Sinnes und des Ernstes der Sache bewusst ist. Dann aber darf jeder, wie ein Priester, zugreifen und genießen. Man sollte also nicht von einem Abendmahlsaltar sprechen. Ich glaube, das geschieht aber mehr im Englischen. Dann die Speise. Wie viele Fragen gibt es nicht hier? Soll das Brot klein oder groß sein? Soll es gesäuert oder ungesäuert sein? Soll es weiß sein oder kann es schwarz sein? Soll es ausdrücklich Brot sein oder kann es auch, zum Beispiel in tropischen Ländern, Obst sein? Soll es gebrochen sein oder darf es geschnitten werden? Soll es vorher gebrochen oder geschnitten oder während des Mahles gebrochen oder geschnitten werden? Von den Vorstehenden oder von den Teilnehmern, wer soll es machen? Bestimmt gibt es hier Bewegungsfreiheit. Nur sollen starke Befürworter solcher Freiheit vorsichtig sein und nicht alles ändern wollen. Denn wenn es keine Beziehung mehr zwischen Symbol und Wahrheit gibt, so haben wir auch kein Symbol mehr. So haben wir auch kein Herrenmahl mehr. Ohne beim Äußeren haften zu bleiben, darf gesagt werden, nachdem die Herzenseinstellung richtig ist, je mehr Darstellungsmöglichkeit, je sinnvoller kann das Mahl des Herrn werden. Aber man ist nicht gebunden an eine bestimmte Art von Darstellung. Sind die Prioritäten klar, dann kann man Folgendes sagen. Brot, wenn möglich. Aber die Symbolik liegt in der Nahrung, im Brechen und in einer Einheit vor dem Bruch. So sollte, wenn Brot gebraucht wird, der Leib-Aspekt zum Ausdruck kommen. Ich finde es schön, wenn ein Leib Brot auf den Abendmahlstisch kommt und vielleicht bei dem, der es leitet, einmal durchgebrochen wird. Dann können andere abbrechen, aber andere machen es anders. Ich persönlich ziehe ungesäuertes Brot vor, aber das ist nicht immer zu kriegen. Ob man bricht oder schneidet, macht wohl wenig Unterschied. Jesus sagt zwar brechen, aber sein Körper wurde gerissen, verschnitten, durchbohrt. Also da gab es schon Schneiden. Sinnvoller ist es, wenn, ob vom Vorstehenden oder den Teilnehmern, etwas vom Zerteilen während der Feier geschieht. Wie immer auch, es ist schön, wenn etwas, wenn auch nur vorn und nicht gerade bei den Teilnehmern, aber irgendwo, wenn etwas vom Zerteilen während der Feier geschieht. Interessant ist, dass die Gemeinde Christi am Pfingsttag geboren wurde, an dem Fest der Kornernte, an dem das erste gebackene Brot dargebracht wurde. Der Trank. Welcher Art soll der Trank sein? Die eigentliche Symbolik des Trankes liegt im Fluss, im Durststillen. 1. Korinther 10, sie tranken vom Fels. Es ist aber besser, wenn man Saft von Trauben hat oder Wein, und Rot ist vorzuziehen, wenn man es kriegen kann, weil es auch an das Blut erinnert. Soll es gegoren sein? Nun, wahrscheinlich hatte Jesus Wein. Einige legen Wert auf einen bitteren Kelch, weil es gerade die Leiden zum Ausdruck symbolisieren soll. Also nicht süßer Wein, sondern saurer oder bitterer. Jüdischer Wein war stark verdünnt mit Wasser. Das heißt 2/3 Wasser. Deshalb wahrscheinlich auch in Timotheus, 1. Timotheus 3, ein künftiger Ältester nicht jemand sein soll, der lange beim Wein sitzt, weil es lange braucht, um sich zu benebeln. Wer ist der Trinkende des Trankes? Beim Brot heißt es, nehmt und esst. Beim Wein heißt es, trinkt alle. Als ob Jesus den Missbrauch vorausgesehen hat. Und dann heißt es in der Beschreibung, sie tranken alle aus dem Kelch. Natürlich die, die seine Nachfolger waren. Was für ein Behälter. Da ist die Gemeinschaft auch strapaziert worden. Es heißt, trinkt alle daraus. Das heißt aber nicht notwendigerweise auf nur, das weist nicht nur auf einen Becher hin. Nicht notwendigerweise auf nur einen Becher hin. Lukas 22, Vers 17. Diamaritzen, aufteilen und verteilen. Also, der Kelch wird herumgereicht, aber nach jüdischer Sitte wahrscheinlich in Einzelbechern gegossen. Die meisten Gemeinden haben sowieso mehr als einen Kelch. Also, wenn man einen Kelch haben will, weil man Jesus darstellen will, es gibt nur eine Quelle, ja, dann ist diese Symbolik sowieso nicht da, aber in kleineren Gemeinden schon. Wenn nicht Einzelbehälter, das heißt, wenn man nicht Einzelbehälter hat für jeden Teilnehmenden, dann ist aus Gesundheitsgründen zu raten, dass der Becher, der herumgereicht wird, der Kelch, aus Silber oder man könnte hinzufügen aus Gold, aber das ist unwahrscheinlicher, besteht. Denn Silber oder Gold isolieren Keime. Das ist in der Chemie bekannt. Dann ist also der Trank auch bei Herumreichen und gemeinsamen Trinken gesundheitlich ungefährlich. Übrigens, in einer normalen Gesellschaft ist die Ansteckungsgefahr sowieso schon da und auch eine gewisse Immunität schon da. War hier eine Hand gewesen? Die Einheit des Teilnehmers, der Teilnehmer, wird eigentlich nicht am Kelch versinnbildlich, sondern beim Brot. Ja? Paulus gebraucht, wenn wir an Einheit denken wollen, das wird jetzt nicht besonders an dieser Stelle versinnbildlich. Deshalb ist es nicht notwendig, nur einen Kelch zu haben, um die Einheit darzustellen. Wer sind die Personen? Wer soll teilnehmen? Überhaupt, grundsätzlich. Also, wenn wir an die Personen des Abendmahls denken, dann ist es die Frage, wer steht vor, wer hilft beim Abendmahl und wer nimmt ein. Der Vorstehende, soll er ein ordinierter Geistlicher sein? Erstens ist die Handauflegung, die Ordination sowieso nicht vorgeschrieben in der Heiligen Schrift. Und zweitens ist auch nicht vorgeschrieben, dass ein Ältester es tun muss. Da aber das Abendmahl ein Gemeindefest ist und Gemeinde nach der Schrift aufsehende Leitung hat, sollte die Gemeindeleitung, wenn entweder in der Leitung, aktuell in der Leitung sein, oder sollte sie um die Leitung wissen, beziehungsweise sie bestimmt haben. Aber auch andere kommen in Frage, da jeder Christ Priester sei. Andere kommen in Frage, nicht nur Älteste, da jeder Christ Priester und Hirte ist. Aber nicht eine willkürliche Handhabung. Das geschieht heute, glaube ich, etwas zu viel. Wer sind die Gehilfen, wenn es solche braucht? Das können Diakone sein, können Älteste sein, kann auch irgendein Christ sein. Aber es ist auch schön, wenn beim Abendmahl die Ordnung der Gemeinde zutage tritt. Es ist allerdings eine gute Dienstgelegenheit für andere Christen. Aber wer immer hilft beim Abendmahl austeilen, sollte jemand sein, auf den kein Schatten fällt, oder durch ihn sollte kein Schatten auf das Evangelium fallen. Wer sind die Einnehmenden? Dass euch in 1. Korinther 11, Vers 23, dass euch weist auf die Heiligen in Christus hin, nach Kapitel 1. Das sind die Gemeinden, die Heiligen in Christus. Dieses Mahl, das Mahl des Herrn, ist nicht eine allgemeine Einladung zum Evangelium, also an solche außerhalb der Ekklesia. Sollten Disziplinierte schweren Grades ausgeschlossen werden, wie soll es durchgeführt werden? Das heißt, wie soll die Verhinderung durchgeführt werden? Ich meine, man muss hier, genau wie in der Evangelisation, zum Gewissen sprechen. Paulus sagt, wenn wir Evangelien verkünden, sprechen wir das Gewissen der Leute an. Das tut er auch bei Felix. Und auch in der Gemeinde, wir haben keine Polizei, die handgreiflich durchgreifen kann und Leute verhindern kann. Man kann ihnen sagen, du darfst nicht kommen. Aber wenn er doch kommt, und wenn er doch kommen könnte, warum soll man es dann sagen? Ich würde nicht sagen, er darf nicht kommen. Ich würde es begrüßen, wenn er kommt, wenn er käme. Aber ich würde immer wieder sagen, das Mahl des Herrn ist für solche, die schon bei Golgatha waren. Das nicht mit ihm essen, das Verbot also mit einem Disziplinierten nicht zu essen oder zu essen, kann, muss aber nicht Tisch des Herrn einschließen. An dieser Stelle gehen die Meinungen auseinander. Und da ist auch die Frage, soll man denn das Abendmahl einnehmen dort, wo es meistens von Ungläubigen eingenommen wird? Das ist nicht die Situation von 2. Thessalonicher 3 oder wo immer es steht, dass man nicht Gemeinschaft haben soll mit einem, der Bruder ist. Wenn man schon sowieso weiß, dass die meisten nicht gläubig sind, dann haben wir nicht eine Disziplinsituation. Das Verbot oder das Gebot, nicht mit einem zu essen, der aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, beziehungsweise von dem man sich entfernen will, ist ein Verbot, wobei viele sich bei einem oder von einem entfernen sollen. Nicht, wo einer unter vielen ausgestoßen werden soll oder wo einer sich von vielen zurückzieht. Zum Beispiel, wenn wir das praktisch so, wenn wir das praktisch uns vorstellen wollen, wenn Sie das Abendmahl hier anwenden wollen, man soll nicht mit einem essen, der Bruder heißt und nicht ordentlich wandelt. Und Sie sehen, dass so ein Bruder beim Abendmahl teilnimmt, dann kommen Sie diesem Gebot kaum nach, wenn Sie dann sich vom Abendmahl entfernen. Denn dann entfernen Sie sich von vielen, nicht nur von ihm. Aber es ist ja so, dass dieses ein Disziplinarverfahren ist, wo viele, die ganze Gemeinde, sich von dem einen entfernen soll. Nicht einer wieder von der ganzen Gemeinde. Und so scheint mir, ist das Abendmahl nicht ein geeigneter Ort, diesem Gebot nachzukommen, nicht mit jemandem zu essen, der diszipliniert wird. Soll man das Abendmahl nur für die eigene Benennung durchführen und andere nicht Zugang haben? Nein, so soll man es nicht machen. Denn keine Benennung ist die Gemeinde Jesu. Gott kennt keine Baptisten, Lutheraner, Mennoniten und so weiter. Diese Gemeinden gibt es bei ihm nicht. Wer sich für unwürdig findet, sollte von Teilnahme absehen, wenn er nicht zur Buße finden kann. Brot und Wein an sich vorbeigehen lassen. Bitte?
Wie verstehen Sie das mit Buße tun können? Wie meinen Sie das? Ich meine, ein Bruder redet mit der anderen, aber er kommt dann am Gottesdienst und wird Abendmahl gefeiert. Und erst da weiß er, also ich bin mit diesem Bruder nicht in Ordnung. Ja. Aber ich würde das tun, nachher. Würde er dann nicht würdig sein?
Die Buße beginnt ja beim Herrn. Es ist durchaus möglich, dass er... Das heißt, es gibt Situationen, wo er gerade während des Gottesdienstes zu ihm gehen kann. Das geschieht. Moody soll sogar in einer Evangelisationsversammlung, wenn ihm etwas eingefallen ist, da konnte er gerade direkt zu dem gehen und sich entschuldigen. Das heißt, beschuldigen und dann bekennen, ja, nicht entschuldigen. Aber es gibt Situationen, wo man das erst nachher tun kann. Aber da sieht der Herr das Herz an. Und die Sünde ist grundsätzlich bereinigt bei ihm. Aber der Entschluss, das war in Ordnung zu bringen, darf dann nicht rückgängig gemacht werden. Ja.
Also dann ist doch eine Pflicht. Also nicht.
Eine Pflicht?
Ja.
Ja, ich glaube schon. Paulus gebraucht wohl den Imperativ, ja.
Hätte dann ein Christ keine Entschuldigung, um zu sagen, nee, ich kann nicht teilnehmen. Eine Rechtfertigung.
Nein. In jedem Fall wird er schuldig, ja. Wenn er nicht Buße tun kann, dann bleibt er ein Schuldner, ja. Er ist ungehorsam, er kann nicht seine Sünde einsehen oder bekennen. Wenn er sie eingesehen hat und bekennt, dann macht er sich schuldig, wenn er nicht teilnimmt, ja. Bitte. Noch der Rahmen, in welchem das Abendmahl gefeiert werden soll. In Korinth ist der Rahmen gekennzeichnet mit dem Ausdruck en ekklesia. Wenn dort Gruppen in Häusern waren, dann ist dieser Ausdruck bezeichnend. Aber mir scheint, dass in der Heiligen Schrift nicht genügend Evidenz ist, Belegmaterial ist für die Annahme, dass Gemeinde sich in Häusern getroffen hat, als eine normale Situation. In Apostelgeschichte 2 haben Christen sich in den Häusern getroffen, aber nicht, das ist nicht Organisation notwendigerweise und auch nicht eine bleibende Institution. In Römer 16 ist das eine Situation, wo wir eine große Stadt haben und Christen hier und dort wohnen. Wir wissen nicht genau, was das heißt, die bei Aristobulus und Narcissus und so weiter. Manche übersetzen Haus, im Haus des Aristobulus. Im Grundtext steht nicht Haus. Wir wissen nicht, was für Kreise das waren. Gemeinde, Ekklesia wird nur einmal gebraucht bei Priska und Aquila. Da trifft sich Gemeinde in ihrem Haus. Ob die ganzen Christen, aber alle Christen sich dort trafen, wissen wir nicht. Und er auch zusätzlich diese Leute grüßt. Offenbar sind es aber Gruppen, die sich neben dieser Gemeinde treffen. Sonst, denn es fällt etwas auf, dass Paulus nur an dieser Stelle Gemeinde sagt und dann die anderen Gruppen noch zusätzlich erwähnt. Wenn die alle Gemeinde waren, wären sie alle gegrüßt, wenn sie da gewesen waren. Also, das scheint unnormale Situation zu sein. Und einige Ausleger meinen, der Römerbrief wurde unter anderem auch dazu geschrieben, um die Christen in Rom zu vereinen. Weil sie also, und das kann man gut verstehen, denn in einer solchen großen Stadt, wo Leute immer wieder hinkommen, sich hinziehen, kann es vorkommen, dass Christen ganz spontan sich in verschiedenen Kreisen getroffen haben und nicht genügend Bezug zueinander gehabt haben. Der Ausdruck Epi ist etwa auf einen Ort. Ja? Epi autus ist es, oder autois. Auf einen Ort oder an einem Ort setzt das voraus, dass die Gemeinde sich manchmal in Häusern trifft und dann ab und zu zusammenkommt? Oder heißt das, dass in einer Gemeindeversammlung Einzelne dorthin kommen und dann zum ersten Mal Gemeinschaft haben und sonst alleine wohnen oder in Familien? Das ist nicht klar. Aber was bedeutet der Ausdruck, wie, von wo immer sie herkommen, in Ekklesia? Wenn das erste Mal, das heißt das erste Abendmahl, wurde im Apostelkreis gefeiert. Also Missionare, könnten wir sagen. Es waren noch mehr als die 12 oder 11 Gläubige an Jesus Christus, echte Nachfolger. Das sieht man auch dann gleich nach der Auferstehung. Also, es kann vorkommen, dass auch Missionare das Abendmahl ohne Gemeinde zu sein, das Abendmahl feiern. Ich habe erlebt, dass ein gewisser Missionar, der die Leitung einer Konferenz hatte, das Abendmahl, das auf dem Programm war, nicht leiten konnte, weil er der Auffassung war, lehrmäßig, das Abendmahl gehört tatsächlich wörtlich in die Gemeinde hinein. Und dann habe ich es übernommen, hat mir es dann angetragen. Aber ich glaube, das geht zu weit. Ekklesia heißt, wo Christen zusammenkommen, aber nicht so. Es sollte nicht so gefeiert werden. Sind wir schon über die Zeit?
Ja.
Also dann machen wir Schluss. Machen wir. So, dass Gemeinde getrennt wird, ja. Auf einer Freizeit, wo Gemeinde zusammen ist, wo man sowieso alleine ist, da kann das sein. Aber an einem Ort, wo Christen spontan im Hauskreis das Abendmahl feiern wollen, das finde ich etwas bedenklich, ja. Es sollte nicht ein Zeichen der Absplitterung sein, sondern es ist schon ein Mal der Gemeinschaft, von Einheit. So.